Deutschlandfunk Nova. Update.
Mit Ralf Günther.
Annegret, Friedrich und Jens. Bis Ende der Woche wissen wir, wer Nachfolger in von Angela Merkel wird beim CDU-Parteivorsitz. Und momentan gibt es ja für alle drei Kandidaten prominente Fürsprecher. AKK sagt aber,
ich unterbreite ein Angebot, das besteht aus programmatischen Teilen, aus Vorschlägen für die Arbeitsweise der Partei, aus meiner Biografie. Und insofern geht es mir nicht darum, möglichst viele prominente Unterstützer im Vorfeld des Parteitages einzusammeln.
Wir sprechen im Update-Podcast trotzdem mit unserem Korrespondenten in Berlin darüber, wer momentan für welchen Kandidaten wirbt. Außerdem Thema hier bei uns Schimmelbildung in der Wohnung. Das ist natürlich ärgerlich, wenn ihr in so einem ungedämmten 50er, 60er, 70er Jahre Bau wohnt. Dann gibt es ab heute für euch ein neues BGH-Urteil. Mögliche Schimmelbildung reicht nicht, um die Miete zu mindern. So, und das nehmen wir zum Anlass, um darüber zu sprechen, wie wir Schimmel an den Wänden möglichst verhindern. Thema im Podcast aber auch die europaweite Razzia gegen Mitglieder der Mafia-Organisation Ndrangheta.
Dick im Geschäft, sie gilt weiter als mächtigste Mafia-Organisation.
So ist es. Der Podcast zum Update vom 5. Dezember. Morgen ist Nikolaus am 6. Und ihr lernt hier in dieser Episode übrigens auch alles übers Stiefelputzen. Dankeschön fürs Klicken, Laden und Hören.
Deutschlandfunk Nova.
Der Tag der Staatstrauerfeier von George H.W. Bush in Washington, 41. Präsident der USA. Von 1989 bis 1993 war er Präsident. Im Vorfeld, und das war schon auffällig, haben ihn viele Politiker und Promis für seine Amtszeit gelobt, auch aus dem demokratischen Umfeld, auch die Politiker, die ihn vielleicht sonst kritisiert haben. Und jetzt gab es eben heute diese Trauerfeier. Sein Sohn George W. Bush hat eine, wie ich finde, echt tolle Rede gehalten. Er war sehr lustig, war zum Teil auch traurig. Er hat so tolle Sachen gesagt wie, mein Vater kannte eigentlich nur zwei Gänge, entweder Vollgas oder Schlafen.
He was born with just two settings, full throttle, then sleep.
Leute haben gelacht. Außerdem,
to us he was close to perfect.
Für uns war er ziemlich perfekt.
But not totally perfect.
Aber nicht komplett perfekt.
The man couldn't stomach vegetables.
Der Mann konnte kein Gemüse verdauen.
Especially broccoli.
Vor allem Brokkoli. Also durchaus eine schöne Rede. Bei dieser Trauerfeier war auch Donald Trump dabei, der auch schon mehrfach in seiner Amtszeit gegen Bush Senior und auch gegen Bush Junior ausgeteilt hat. Wir sprechen darüber heute Abend mit unserem Deutschlandfunk Nova-Korrespondenten Thilo Kössler in Washington. Grüß dich.
Hallo.
So viel Respekt für Bush Senior von allen Seiten. Ist das überraschend?
Nee, ich glaube nicht, dass das ungewöhnlich ist. Solche Beerdigungen werden ja häufig zu Inszenierungen, sage ich mal, der Würde. Das Land stellt sich selber dar. Man rückt unter der Fahne gewissermaßen zusammen, die auf Halbmast wähnt. Man versichert sich der gemeinsamen Geschichte, der gemeinsamen Traditionen, der gemeinsamen Werte. Und das Besondere war jetzt hier natürlich an diesem Tag die Frage, die gewissermaßen über der ganzen Szenerie mitschwebte. Wie war es unter diesem 41. Präsidenten George Herbert Walker Bush und wie ist es heute unter dem Präsidenten, der 45. Präsident Donald Trump? Ich glaube, das war das entscheidende Moment heute.
Und genau diese Präsidenten der letzten Jahre, Jahrzehnte saßen ja dann vorne in der ersten Reihe nebeneinander. Mhm. Donald Trump ganz am Rand und dann kamen eben die Obamas, die Clintons etwas weiter weg von Trump, verständlicherweise. Also sie waren alle da und momentan leben wir in einem Zeitalter, wo viele Kritiker von damals, also auch Bush-Kritiker vielleicht heute sagen, vielleicht war der gar nicht so schlimm, ne?
Ja, so ist es. Also George Bush stand natürlich für einen bestimmten Stil und er stand für eine bestimmte Politik. Und wenn man jetzt mal den Stil anspricht, dann war das eben vorhin auch eine gewissermaßen frostige Atmosphäre. Man hat es gemerkt, als Präsident Trump reinkam, dass die Obamas, die Clintons, die Carters nicht sehr begeistert gewesen sind über die Gesellschaft dieses Präsidenten. Er hat sie ja allemal beschimpft. Und wenn wir jetzt mal über die Inhalte sprechen, dann geht dieser George Herbert Walker Bush sicherlich ein in die Geschichte als der letzte amerikanische Präsident, der den Zweiten Weltkrieg noch erlebt hat und aus diesem Erfahrung heraus natürlich seine Politik gestaltet hat. Er hat die Nachkriegsordnung versucht zu festigen, er hat Bündnisse und Allianzen gewertschätzt, er hat den Zusammenbruch des Ostblocks und der Sowjetunion dazu genutzt, um Deutschland nach Jahrzehnten der Teilung im Kalten Krieg wieder zur Einheit zu verhelfen. Es waren ja auch damals unruhige Zeiten. Ich meine, da war der Golfkrieg, Bürgerkrieg und die Befreiung der Kuwaits, da war die Friedenskonferenz von Madrid, das Ende der Apartheid in Südafrika. Und das alles eben in einem Stil, wo George Bush versuchte aufzutreten als der ehrliche amerikanische Makler, der immer der Meinung war, dass Amerika, was die Werte angeht, auf der richtigen Seite der Geschichte steht.
Okay, aber du sagst, auch damals gab es schon Probleme, heute gibt es natürlich auch Probleme. Jetzt wird das groß aufgebauscht, es wird davon gesprochen in amerikanischen Medien, dass eine Weltordnung zu Ende geht. Der letzte von damals ist jetzt auch nicht mehr da, George H.W. Bush. Ist das nicht ein bisschen viel Nostalgie?
Nee, das glaube ich nicht. George Bush und Donald Trump, das sind die beiden Republikaner, die Antipoden eines, ich finde, dramatischen Wandels von Stil und Inhalt in der Politik sind. Der eine wollte diese multilaterale Weltordnung absichern, mit aufbauen, die Welt friedlicher machen. Der andere, Donald Trump, reißt diese Weltordnung gerade ein und wendet sich von der Welt ab und von den Krisenherden. Er flüchtet sich und sein Land in Isolationismus und Protektionismus. Und es haben sich auch eben die Werte komplett verändert, nicht? Also bei George Bush standen Prinzipien wie Zuverlässigkeit, Berechenbarkeit im Vordergrund. Bei Donald Trump ist es doch eher der Tabubruch und der Regelverstoß, die gewissermaßen die Konstanten der amerikanischen Präsidentschaft heute sind.
Thilo Kössler live aus Washington, wo heute 41 beerdigt wurde. George H.W. Bush.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Noch 2 Tage und dann wissen wir, wer die oder der neue CDU-Vorsitzende wird. Am Freitag, da stimmen 1001 Delegierte über die Nachfolge von Angela Merkel ab. FM, AKK oder JS, also wird es Friedrich Merz oder Annegret Kramp-Karrenbauer oder bekommt doch Jens Spahn die meisten Stimmen? Fest steht bisher eigentlich nur, von wem die 3 aus ihrer Partei unterstützt werden. Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble steht zum Beispiel hinter Friedrich Merz. Sprechen wir drüber mit Stefan Detjen aus unserem Hauptstadtstudio. Guten Abend.
Hallo, grüß euch.
Stefan, dass Wolfgang Schäuble hinter Friedrich Merz steht, das ist jetzt nicht so überraschend, weil er hatte ihm ja quasi auch zur Kandidatur geraten, fast schon gedrängt. Aber welche prominenten Politikerinnen und Politiker stehen noch hinter Merz?
Naja, da gibt es einige, die sich jetzt geäußert haben. Heute Morgen im Deutschlandfunk zum Beispiel Günther Oettinger, der EU-Kommissar. Roland Koch, der ehemalige hessische Ministerpräsident, hat sich für Friedrich Merz ausgesprochen. Dann, das habe ich auch erlebt auf diesen Basiskonferenzen, sehen wir natürlich nach wie vor an der Basis eine starke Bewegung, Emotionen zugunsten von Merz. Das hat man gesehen bei Merz. Der Applaus war meistens am lautesten. Da sind die Leute aufgestanden. Man hat gesehen, das waren doch überwiegend die älteren Männer, die wir da gesehen haben. Aber gleichzeitig ist es so, auch bei den Jüngeren gibt es viele, die sich jetzt von diesem zurückkehrenden, für manche von den wirklich Jüngeren ja wiederum trotz seines Alters Newcomer auf der politischen Bühne, Friedrich Merz, die Erneuerung der CDU erhoffen. Und gleichzeitig gilt immer noch am Ende, das ist immer noch sehr, sehr undurchschaubar. Am Ende, du hast es gesagt, werden die Delegierten abstimmen. Das ist wieder eine andere Klientel als die Basis, die wir da auf diesen Konferenzen jetzt erlebt haben. Also alles noch nach wie vor sehr offen.
Jetzt habe ich bei meinen Vorbereitungen von einem sogenannten Andenpakt was gelesen. Also Politiker wie Günther Oettinger, Roland Koch, damals Hessen, ne? Christian Wulff, Friedrich Merz, die sind alle in diesem Kreis. Daneben gibt es auch noch die schwäbische Initiative Friedrich Merz, wie sie heißt. Welchen Einfluss haben denn solche Netzwerke, solche Gruppen auf die Kandidatur?
Ja, irre, das ist ja echt gerade so eine Generationenscheide. Wir erleben das auch hier im Hauptstadtstudio. Da gibt es die jüngeren Kolleginnen und Kollegen, die müssen da mal nachschauen. Andenpakt, ja. Was war das eigentlich? Ich, Jahrgang 65, merke jetzt, wie alt ich bin, weil ich mich daran erinnere, wie die aktiv waren. Anfang der 2000er Jahre, als ich hier nach Berlin kam, war das ein Riesending, als ein paar Kollegen auf einmal aufgedeckt haben, da gibt es mitten in der CDU so einen damals fast geheimen Männerbund, ehemalige Mitglieder der Jungen Union, die mal, ich glaube, in den 70er Jahren auf einer Reise nach Südamerika beschlossen haben, wir sind ein unverbrüchlicher Bund, helfen uns gegenseitig, tun nichts, was den anderen beschädigen könnte. Das waren Leute wie Merz, wie Oettinger, Christian Wulff gehörte dazu, also so eine ganze Reihe von inzwischen auch in die Jahre gekommenen CDU-Politikern. Und auf einmal spielt dieses Ding wieder eine Rolle. Und wir sehen, die sind alle noch da, die kommen aus ihren Ecken hervor. Roland Koch, von dem man lange nichts mehr gehört hat, jetzt im Spiegel, da wird dieser Andenpakt wieder lebendig, da funktioniert das auf einmal. Also das gibt es, solche Netzwerke in Parteien. Und dieser Andenpakt, dieser Männerbund, lange auch interpretiert worden, bestimmt nicht zu Unrecht als ein Bund gegen Angela Merkel, der ist jetzt wieder da.
Lass uns mal auf Annegret Kramp-Karrenbauer schauen, die auch prominente Fürsprecher und Fürsprecherinnen hat. Allen voran Bundeskanzlerin Angela Merkel, aber nicht so richtig, denn eigentlich hat sich Merkel nie öffentlich für sie ausgesprochen, ne?
Ja, das ist so. Angela Merkel hat sich wirklich vollkommen zurückgehalten. Es ist nichts überliefert von ihr, dass sie sich das da eingeschaltet haben. Wir haben das Bild in Erinnerung, wie sie Annegret Kramp-Karrenbauer in den Arm genommen hat. Anfang des Jahres, als Kramp-Karrenbauer zur Generalsekretärin gewählt worden ist, da ist sowas sichtbar geworden in diesem Bild von den zwei Frauen im Jubel des Parteitages damals im Februar, wo man das Gefühl hatte, ja, da geht ein Plan von Merkel gerade auf, die baut da gerade ihre Nachfolgerin auf, aber jetzt überlässt sie das Geschehen wirklich ganz der Partei.
Und Jens Spahn ganz alleine, bis auf dass er in der NZZ heute irgendwie einen großen Artikel selbst geschrieben hat?
Naja, in der Tat, bei den ganzen, auch bei dem, was man hört von Probeabstimmungen in Kreisverbänden und so, bestätigt sich immer wieder, der Spahn ist da ein Außenseiter, der wird kaum eine Chance haben, das Rennen zu machen. Aber was ich gleichzeitig gesehen habe auf diesen Basiskonferenzen, da waren viele, auch von diesen älteren Leuten, die ihn nicht wirklich kannten und die dann gesagt haben, Mensch, der hat uns doch beeindruckt, das ist ein frischer junger Mann. Das war der, den man da am wenigsten auf dem Schirm hatte und der hat das auch ganz gut gemacht. Das war derjenige, der da als einziger nie am Rednerpult stand, sondern auf der Bühne auf- und abgetigert ist, sich modern gezeigt hat und auch rhetorisch ziemlich gut drauf war. Also, wenn der gesagt hat, ich kann da eigentlich gar nichts verlieren, ich bin so jung, die Zukunft steht mir offen, dann ist die Rechnung, glaube ich, für den aufgegangen.
Stefan Dietjen im Deutschlandfunk Nova Hauptstadtstudio. Am Freitag werden in Hamburg die CDU-Delegierten in einen neuen Vorsitzenden oder eine neue Vorsitzende wählen.
Deutschlandfunk Nova Update.
Leute, es ist der 5. Dezember. Heute Abend werden die blitzeblank geputzten Stiefel vor die Tür gestellt. Jawohl, morgen ist Nikolaus. Der will sehen, dass die Schuhe glänzen, sonst tut er keine Nüsse und keine Mandarinen da rein. Ne? Gefahr erkannt, Gefahr gebannt hier in Deutschlandfunk Nova. Unser Reporter Stefan Beuting war heute unterwegs. Mission saubere Schuhe für Nikolaus.
Kohle kommt in die Säckchen für die Kinder als Bestrafung, wenn die böse waren. Ne?
Der gütige, großzügige Nikolaus. Wer auf ihn hofft, muss wissen, dass es da noch etwas anderes gibt. Es hat etwas mit Schuhpflege zu tun.
Und es ist auch so, wenn wir die Schuhe nicht sauber haben, dann sagt Mama immer, Knecht Ruprecht war da und hat dann die Sachen mitgenommen.
Anstatt Süßigkeiten im Stiefel, Sachen weg und Rute. Es kann passieren. Muss aber nicht.
Viele sind sagen wir mal, auch so ein bisschen faul, ne? Obwohl das ja eigentlich nicht viel Arbeit ist, ne?
Stefan Oelke ist Schuhmacher in Bonn, Experte für alles, was mit Schuhreparatur und Schuhpflege zu tun hat.
Also ein Schuh, wenn er prinzipiell gut gepflegt ist, dann hält er auch mehrere Jahre. Ne?
Längere Haltbarkeit und die Gewissheit, dass Nikolaus auch wirklich liefert. Das sind doch schon mal zwei Gründe, gut zu reinigen und zu pflegen. Handwerkszeug hier, trocken starten mit Baumwolllappen und oder Schmutzbürste. Bei Glattleder dann weiter mit Lederseife.
Ein kleiner Schwamm, der ist meistens mit dabei. Dann wird er ganz leicht befeuchtet. So, und durch diesen Schaum, der da entsteht, der zieht den Dreck aus dem Schuh raus. Dann lässt man das erstmal eine halbe Stunde mal ein bisschen ruhen und dann mit einer guten Pflegecreme drüber.
Das geht, wie gesagt, für Glattlederschuhe. Wer aber nicht für jeden Schuh drei eigene Mittel anschaffen will, für den gibt es auch Reinigungsschaum.
Sowas ist ein Universalschaum, ne? Auch zum Reinigen. Der ist dann auch für Rohleder. Ne?
Bei Oelke gibt es zwei Regale. Stehen sich nicht direkt verfeindet, aber doch recht unversöhnlich gegenüber. Links die Dosen mit fester Schuhpaste und rechts das Regal mit flüssigen Cremes in Tube mit Schwämmchen vorne dran.
Gerade die Älteren, die haben lieber eine Dose. Ne? Ja. Die Jüngeren neigen eher zur Tube mit einem Schwämmchen. Ne?
Und Sie?
Tube mit Schwämmchen. Ist einfacher.
Bei Glattleder käme jetzt das Polish.
Das hier unten sind die Polierbürsten. Und zwar ist das eine Rosshaarbürste. Und damit bekommen auch einen super Glanz hin.
Gute Bürsten gibt's ab 20 Euro. Für Wildleder hat Oelke auch Imprägniersprays. Die kosten richtig Geld. Wirksamkeit ist laut einiger Tests aus dem Netz umstritten. Wäre da noch die Frage nach der Banane?
Bananenschale?
Ja, stimmt. Ich glaube, da habe ich was davon gehört, ja.
Gehört ja, versucht nein. Habe es nicht so ganz geglaubt.
Das Netz wimmelt von dem angeblichen Schuhputzwundermittel Bananenschale.
Haben Sie schon mal von Bananenschale gehört?
Ja, das ist Quatsch. Im ersten Moment ja, aber dann nach 5 Minuten sieht er genauso scheiße aus wie vorher.
Zwischenergebnis: Bürste lohnt sich. Cremes sind genauso gut wie Schuhpaste, nur leichter in der Anwendung. Auf die anhaltende Wirkung von Imprägniersprays würde Oelke jetzt nicht schwören. Und Bananenschalen eignen sich gut zum drauf ausrutschen, aber nicht zum Schuheputzen. Alles nützlich soweit, aber was ist eigentlich mit Sneakern?
In die Waschmaschine.
Ja. Allerdings kommt es aber auch auf die Verarbeitung der Schuhe drauf an. Wir haben letztens einen Fall gehabt, der Turnschuh, der war sündhaft teuer. Dann hat die Kundin den in die Waschmaschine reingeschmissen und dann hat sich innen drin die ganze Kappe gelöst. Und zwar war die Kappe nicht unterfüttert. Also war der Schuh hinüber.
Ja, das ist schlecht für den Nikolauseinsatz. Weil erstens fallen die Nüsse dann vorne raus und zweitens, wenn es stimmt, dass der dreckige Schuhe nicht mag, dann wird er doch kaputte sicher nicht lieben. Dafür stehen in Oelkes Nebenraum zig sauber reparierte und perfekt gepflegte Paare. Am Nikolausvorabend ein irres Potenzial.
Das würde sich wahrscheinlich hinten lohnen, ne? Wenn man die alle rausstellt, ne?
Deutschlandfunk Nova. Update.
Sie gilt als die Mafia-Organisation, die zurzeit am allermächtigsten ist. Die 'Ndrangheta aus Kalabrien in Süditalien. Ihr Einfluss reicht weit über ihr Ursprungsgebiet hinaus. Und deswegen gab es heute eine internationale Razzia in gleich 5 europäischen Ländern, auch in Deutschland. Peter Neuhaus aus den Deutschlandfunk Nova Nachrichten. Wie groß war diese Razzia?
Also in Deutschland war es die bisher größte Polizeiaktion gegen die 'Ndrangheta überhaupt. Jede Menge Wohnungen, Büros und Restaurants wurden durchsucht von hunderten Ermittlern. Mit dabei waren auch Spezialkräfte der Antiterroreinheit GSG 9. Razzien gab es auch in Belgien, den Niederlanden, Spanien, in Suriname, in Südamerika und natürlich im Ursprungsland Italien.
Was ist rausgekommen bei dieser riesigen Aktion?
Also die italienische Polizei hat bestätigt, dass 90 Verdächtige festgenommen wurden. In Deutschland haben die Ermittler den dicksten Fisch wohl in der Nähe von Köln gefasst. Als der Zugriff kam, lag der Mann nach Darstellung der Polizei noch im Bett. Ein 45-jähriger Restaurantbesitzer, der noch einen Job haben soll, nämlich Kokainhändler und das wohl in ganz großem Stil.
Geht's denn bei der 'Ndrangheta hauptsächlich um Drogen?
Ja, es heißt, dass sie den Drogenschmuggel nach Europa dominiert. Geschätzt wird, dass die 'Ndrangheta jedes Jahr mehrere Milliarden einnimmt. Bei der Aktion heute wurden bis zu 4000 Kilo Kokain einkassiert, außerdem 140 Kilo an Ecstasy-Pillen. Und es sieht so aus, dass Deutschland für die 'Ndrangheta besonders wichtig ist. Italienische Ermittler sagen, dass die Mafia-Organisation hier schon ähnliche Strukturen aufgebaut hat wie in Italien. Bei der Razzia jetzt ging es neben Drogen auch um Geldwäsche und die Mafia soll auch mit Falschgeld und Waffenhandel zu tun haben.
Wo in Deutschland ist die Mafia denn besonders aktiv?
Also Razzien gab es heute auch in Bayern, Berlin und Thüringen. Schwerpunkt war aber Nordrhein-Westfalen, wie gesagt, die wohl wichtigste Festnahme war in der Nähe von Köln. Aber auch im Ruhrgebiet waren die Ermittler unterwegs. Da fing es für die 'Ndrangheta auch an, als die ersten Clans damals nach Deutschland kamen. Erst lief das eigentlich ziemlich unauffällig. Sie hatten Restaurants oder Discos. Bis vor 11 Jahren, da gab es die Mafiamorde in Duisburg. 6 Mitglieder eines Clans wurden vor einer Pizzeria erschossen von Mitgliedern eines verfeindeten Clans. Spätestens ab da wurde der Name 'Ndrangheta auch in Deutschland bekannt.
Wie sieht's in Italien aus?
Ja, da ist die 'Ndrangheta dick im Geschäft. Sie gilt weiter als mächtigste Mafia-Organisation und sie hat in der Region Kalabrien sogar nach wie vor den Rückhalt in weiten Teilen der Gesellschaft, da wo sie gegründet wurde. Das ist, wenn man sich Italien anschaut, ganz im Süden die Fußspitze des Stiefels und ein Staatsanwalt in Kalabrien, der beschreibt die Situation so.
Die 'Ndrangheta ist wie ein Parasit und wie alle Parasiten dockt sie da an, wo Reichtum ist, um davon zu leben. Und meiner Meinung nach hat sich da wenig geändert. Da braucht es noch viel Arbeit, vor allem was die kulturelle Einstellung angeht.
Die 'Ndrangheta ist also in der Region tief verwurzelt, so ein bisschen wie ein eigener Staat in einem Ort, in dem die Mafia das Sagen hat, gibt es seit Jahren keinen Bürgermeister. Auch letztes Jahr hat sich da kein Kandidat gefunden. Das läuft auf Sizilien, wo die Cosa Nostra ihre Wurzeln hat, inzwischen anders. Da gibt es in der Bevölkerung auch immer mehr Widerstand gegen die Mafia.
Zu Hause kein Widerstand, aber international Druck von der Polizei gegen die Mafia-Organisation 'Ndrangheta gab es heute eine groß angelegte Razzia mit Festnahmen, auch in Deutschland. Informationen dazu hatte Peter Neuhaus aus der Deutschlandfunk Nova Nachrichtenredaktion.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Alle, die schon Kinder haben, die sagen ja gerne mal sowas wie, du, jede Geburt ist wirklich ein absolutes Wunder. Das, was wir heute aber in der Medizinfachzeitschrift Lancet gelesen haben, das setzt dem Ganzen noch ein weiteres Wunder obendrauf. Eine Frau in Brasilien hat nach einer Gebärmutterimplantation und einer künstlichen Befruchtung jetzt ein gesundes Baby auf die Welt gebracht. Wissenschaftsjournalistin Christina Sartori, es heißt, das sei jetzt eine absolute Premiere. Stimmt das?
Ja, das stimmt. Das ist eine Premiere. Weil es gab zwar schon Fälle, in denen nach einer Gebärmuttertransplantation ein lebendes Baby geboren wurde, aber da war immer die Gebärmutter von einer lebenden Frau gespendet worden. Und hier ist es jetzt so, dass diese Gebärmutter von einer hirntoten Spenderin kam. Und das hat es bisher eben noch gar nicht gegeben, dass nach so einer Transplantation einer Gebärmutter von einer hirntoten Spenderin, dass dann ein gesundes Baby auf die Welt kommt.
Beschreib mal, wie genau ist das gelaufen mit der Transplantation und der Geburt?
Ich muss mal vorher anfangen. Die Frau, die das Baby zur Welt gebracht hat, die ist ohne Gebärmutter schon auf die Welt gekommen. Aber sie hatte, wie alle Frauen, Eierstöcke. Und deswegen konnte man ihr mehrere Eizellen entnehmen. Die hat man künstlich befruchtet und dann eingefroren, so wie das bei einer normalen In-vitro-Fertilisation gemacht wird.
Und dann, wie ging es dann weiter?
Ja, und dann hat man der Frau die Gebärmutter von eben einer hirntoten Spenderin eingesetzt, transplantiert. Und 7 Monate später hat man ihr dann eine von ihren eigenen befruchteten Eizellen eingesetzt. Und dann kam fast 9 Monate, ein bisschen früher, später das Baby auf die Welt per Kaiserschnitt und es war ein Mädchen. Und man hat auch gleich die Gebärmutter dann wieder entfernt und das ist wichtig, weil solange die Frau diese Gebärmutter hatte, musste sie Medikamente nehmen, um das eigene Immunsystem zu dämpfen, damit das Organ nicht abgestoßen wird. Und jetzt hat man die Gebärmutter gleich wieder entfernt und sie muss die Medikamente gar nicht mehr nehmen. Naja, und das Baby jetzt, was man so weiß, das wird so ungefähr 1 Jahr alt sein jetzt, das scheint gesund und munter zu sein.
Wie sieht es denn überhaupt so aus mit Gebärmuttertransplantationen? Gibt es sowas schon mal öfter?
Na, also das sind jetzt noch keine Routineeingriffe. Also weltweit kennt man insgesamt nur 39 Fälle, wo das passiert ist, also wo die Gebärmutter einer lebenden Person transplantiert wurde. Das wurde dann meistens von der Mutter gespendet oder vielleicht auch von einer engen Freundin. Und in 11 von diesen Fällen, da ist dann auch später ein lebendes Baby geboren worden. Dass jetzt die Gebärmutter von einer toten Spenderin kommt, das ist bisher nur für 10 Fälle berichtet. Und da hat es bisher in keinem der Fälle zu einer Geburt geführt. Also da gab es nicht die Geburt eines lebenden Babys. Deswegen ist das hier jetzt wirklich die Premiere.
So, und was unterscheidet so eine Lebensspende von der Spende einer hirntoten Frau?
Die Zeit. Also das ist ein ganz wichtiger Punkt, nämlich die Zeit zwischen dem Moment, wo das Organ entnommen wird der Frau, der Spenderin und wieder eingesetzt wird. Weil in dieser Zeitspanne, da kann halt das Organ Schaden nehmen, weil wenn es nicht gut durchblutet wird. Und das ist eben anders. Bei einer Lebensspende, da legt man quasi die Spenderin und die Empfängerin nebeneinander. Das wird quasi direkt wieder eingesetzt, die Gebärmutter. Bei einer hirntoten Spenderin, da werden ja auch noch andere Organe entnommen, also lebenswichtige Organe, das Herz, die Niere und solche Sachen, die werden zuerst entfernt und dann erst kommt die Gebärmutter dran. Und dann ist die Empfängerin eben auch nicht gleich im Saal nebenan. Das heißt, hier hat es deutlich länger gedauert, bis die Gebärmutter wieder eingesetzt wurde. Das ist ganz kritisch, wie Zeit man sich da lassen kann. Aber man sieht in diesem Falle, es hat funktioniert. Das macht sicher Mut für eine ähnliche Operation, denke ich.
Was wäre denn der Vorteil, wenn das in Zukunft häufiger klappt? Also wenn auch die Gebärmutter einer toten Frau erfolgreich transplantiert werden kann?
Naja, dann gäbe es ein viel größeres Angebot, weil dass eine lebende Frau ihre Gebärmutter spendet, das passiert nur in sehr, sehr seltenen Fällen. Und solche Lebensspenden, die dürfen auch nur zwischen Verwandten oder Menschen, die sich sehr eng stehen, gemacht werden. Das ist anders, wenn die Spende von einer hirntoten Spenderin kommt. Dann kann das Organ an alle möglichen weitergegeben werden. Die müssen nicht in enger Beziehung zu der Spenderin stehen. Und es kommt sehr viel häufiger vor, als dass eine Frau, die noch lebt, ihre Gebärmutter spendet.
Deine Einschätzung, wird es bald normal sein, dass eine Gebärmutter von einer Toten transplantiert wird?
Also ich denke, das wird schon noch immer weiter seltener stattfinden als jetzt eine Herztransplantation oder Nierentransplantation. Allein schon, weil ja auch nur weibliche Spender, also nur die Hälfte der Bevölkerung, in Frage kommen. Ich denke, das wird außerdem auch noch Jahre dauern, bis da die gleiche Routine ist wie bei einer Nieren- oder Lebertransplantation, wo man ja viel, viel mehr Erfahrung seit Jahren schon hat. Aber man muss auch sagen, am Uniklinikum Erlangen zum Beispiel, da will man jetzt ein Zentrum für Uterustransplantationen aufbauen. Das heißt, an der Technik wird weitergearbeitet.
Und jetzt war es das erste Mal, dass eine Gebärmutter einer hirntoten Frau verpflanzt wurde und dass nach einer künstlichen Befruchtung ein gesundes Baby auf die Welt gekommen ist. Das allererste Mal. Die ganze Geschichte hatte Wissenschaft. Journalistin Christina Sartori für euch.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Oh Schreck, Schimmel in der Wohnung, das ist natürlich echt fies, es riecht nicht gut, es ist gesundheitsschädlich zum Teil und gut aussehen tut es auch nicht, wenn die Wände schwarz sind. Was kann man in so einem Fall eigentlich als Mieter tun? Kann man die Miete mindern? Der Vermieter kommt ja dann oft um die Ecke und sagt, ja Moment, du hast falsch gelüftet. Allerdings hat heute der Bundesgerichtshof in Karlsruhe sich genau mit diesem Thema befasst und zwar damit, ob auch schon das Risiko von Schimmelbildung ein Grund ist, die Miete zu mindern. Verena von Keitz aus unserem Deutschlandfunk Nova-Team. Was ist das für eine Geschichte?
Also der Hintergrund ist, zwei Mieter wohnen in Häusern des gleichen Vermieters in Glinde in Schleswig-Holstein. Gebaut sind diese Häuser in den Jahren 1968 und 1971. Die haben schon ein paar Jahre auf dem Buckel. Die Wohnungen sind günstig, sind aber nicht gedämmt. Und in der Zeit von Oktober bis März, sagen die Mieter, besteht wegen mehrerer Wärmebrücken an verschiedenen Stellen der Wohnungen das Risiko, dass sich Schimmel bildet. Sie haben deswegen auf Mietminderung geklagt und auch auf einen Vorschuss vom Vermieter für eine Innendämmung. Lockere 12.000 Euro wollten sie da haben. Vor dem Landgericht in Lübeck hatten sie damit auch Erfolg. Aber dann ging der Vermieter in Revision und der BGH hat halt jetzt gesagt, nee, so machen wir das nicht. Wir heben diese Urteile auf.
Okay, das heißt erstmal, die kriegen jetzt kein Geld für eine Dämmung, für eine Innendämmung und dürfen die Miete auch nicht mindern. Warum hat der BGH so entschieden?
Weil er sagt, dass die Häuser den Vorschriften entsprechen, die zum Zeitpunkt des Baus gegolten haben. Und Wärmebrücken seien in Gebäuden aus dieser Zeit eben einfach normal und kein sogenannter Sachmangel. Und daher sei der Vermieter auch nicht verpflichtet, die Häuser zu dämmen. Und den Mietern sei zuzumuten, etwas mehr zu lüften und zu heizen als in einem Haus ohne Wärmebrücken.
Und damit soll sich dann der Schimmel vermeiden lassen. Also mehr lüften, besser heizen.
Also es ist schon so, dass richtiges Lüften und Heizen Schimmelbildung vermeidet. Wie das geht, das wird ja jedes Jahr wieder von den Verbraucherzentralen und vom Umweltbundesamt und ähnlichen Institutionen erklärt. Aber mit Wärmebrücken ist es einfach schon deutlich schwieriger, das hinzukriegen, dass sich keine Feuchtigkeit irgendwo an den Wänden bildet.
Ja, Schimmel braucht Feuchtigkeit, zum Beispiel an Wänden, um überhaupt wachsen zu können. Ne?
Ja, genau. Die Schimmelpilzsporen, die fliegen ja überall durch die Luft, auch in der Wohnung. Und wenn sie dann auf so eine feuchte Stelle treffen, da können sie dann wachsen und sich vermehren und diese schönen Flecken bilden. Diese feuchten Stellen in der Wohnung, die haben einfach sehr oft was mit Temperaturunterschieden zwischen Raum, Luft und Wand zu tun. Außer für den Fall, dass Wasser von außen in die Wand eindringt, wie zum Beispiel mal ein Wasserrohrbruch und dann eben deswegen viel Wasser da ist. Es ist einfach so, dass kalte Luft weniger Wasserdampf aufnehmen kann und halten kann als wärmere Luft. Und wenn feuchte, warme Luft in Kontakt mit einer kühleren Oberfläche kommt, dann kühlt sie sich ab und dabei entsteht dann dieses Kondenswasser.
Und wie hilft da jetzt regelmäßiges Lüften?
Damit kriegst du auf jeden Fall einen Teil der Feuchtigkeit raus, die du jeden Tag in den Raum sowieso pustest. Also beim Duschen, beim Wäschetrocknen, beim Kochen und auch beim Atmen. Ne? Wir stoßen Wasserdampf immer aus beim Atmen. Und beim Lüften ersetzt du eben diese warme, sehr feuchte Luft durch kühlere, trockene Luft von außen. Und die kann dann wieder mehr Schwall von Duschnebel und sonst was aufnehmen. Und da musst du halt wieder lüften.
Aber wenn du jetzt Wärmebrücken in der Außenwand hast, also Stellen, die bei dir in der Wohnung kälter sind als andere Stellen in der Wohnung, dann nützt ja das Lüften trotzdem nichts.
Ja, das stimmt, weil ja einfach an der Stelle immer sich Feuchtigkeit wieder absetzen wird, weil einfach warme Luft im Raum ist. Aber da musst du dann halt irgendwie ein bisschen mehr heizen. Oder ein Problem ist zum Beispiel auch, wenn du ein Bad hast ohne Fenster und keine vernünftige Lüftung, da musst du dann auch auf jeden Fall ordentlich heizen. Am besten die Fliesen nach dem Duschen so abwischen, nasse Handtücher nicht im Bad trocknen, damit nicht noch mehr Feuchtigkeit im Raum ist. Die Badezimmertür auflassen und am besten, das wird auch manchmal empfohlen, noch irgendwie entweder eine Ventilation einbauen lassen oder einfach einen Ventilator reinstellen für den Luftaustausch.
Oh Gott, das ist das Problem bei etwas älteren Häusern. Ehrlich gesagt ist auch mein Eindruck, dass es in sanierten Wohnhäusern und zum Teil auch in Neubauten auch ganz oft Schimmelprobleme gibt. Stimmt das?
Ja, auf jeden Fall ist das ein bekanntes Problem. Das Gesundheitsamt Bremen weist in einem Ratgeber zur Schimmelvermeidung explizit darauf hin. Einmal ist eben durch gute Dämmung und gute Fenster der Luftaustausch in solchen Wohnungen viel geringer, denn Wohnungen haben normalerweise diesen Luftaustausch. Das heißt, du musst in den neuen Wohnungen normalerweise viel mehr lüften. Damit verlierst du aber im Winter sehr viel Wohnungswärme und musst mehr heizen. Deshalb gibt es in gut isolierten Neubauten inzwischen oft sogenannte kontrollierte Wohnraumlüftungsanlagen. Die sorgen dann von selber für frische Luft, halten aber die Wärmeenergie über Wärmetauscher im Haus. Und wenn du jetzt auf so Häuser guckst, die saniert sind mit nachträglicher Dämmung, dann gibt es einfach oft diese Probleme, dass da nicht ordentlich gearbeitet worden ist. Und dann entstehen wieder Wärmebrücken zum Beispiel an Fenstern, da bildet sich wieder Feuchtigkeit und dann hast du wieder einen Schimmel im Haus. Und das ist natürlich sehr ärgerlich.
Ein Schimmelrisiko allein reicht nicht, um die Miete zu mindern. Das hat der Bundesgerichtshof in Karlsruhe heute entschieden. Wie Schimmelflecken entstehen und dass man nicht immer so richtig gut vorbeugen kann, das haben wir gerade gehört von Verena von Keitz.
Deutschlandfunk Nova. Update.
2 Wochen UN-Klimakonferenz in Katowice gehen noch bis Ende nächster Woche. Es gibt so viele Themen, über die wir auch schon gesprochen haben hier in Deutschlandfunk Nova und auch über die wir noch sprechen werden natürlich. Heute Abend wollen wir aber mal auf den Wintersport schauen. Eine Sportart, die schon vor 30 Jahren in der Kritik war, als Bäume den Pisten weichen mussten. Und jetzt beginnt ja so langsam auch die Skisaison für uns alle. Der Tourismus hat sich ja natürlich dann auch verändert. In den Alpen hat er immer mehr zugenommen und wir fragen uns, wo stehen wir denn da heute klimabilanziell? Heute in der Kritik sind ja vor allem diese Schneekanonen. Professor Ralf Roth ist Leiter des Instituts für Natursport und Ökologie an der Deutschen Sporthochschule in Köln. Herr Roth, können wir noch mit gutem Gewissen in den Alpen Skifahren oder Snowboarden?
Ja, das muss aus zwei Seiten begutachten. Einmal, ich kann es noch in gutem Gewissen dann tun, wenn wir den Schnee da haben, also im eigentlichen Kernwinter. Wir müssen einfach warten, bis der Winter da ist und können dann hinein in diese Gebiete gehen und müssen dabei eben vor allen Dingen die Frage der An- und Abreise und die Wahl des Verkehrsmittels entsprechend auswählen, um hier den CO2-Fußabdruck zu minimieren. An- und Abreise, das macht in etwa 75% des CO2-Fußabdrucks aus. Das heißt, jede Fahrt in die Alpen ist immer noch besser zu werten wie ein Flug in andere Destinationen. Gleichwohl wird natürlich im Gebiet selbst Energie und Wasser verbraucht, auch durch Beschneiungsanlagen oder die Transportanlagen. Dividiert man aber diese Energiemenge dann durch die hohe Anzahl an Nutzer im Gebiet, ist es relativ gesehen zu Hallenbädern, zu Thermen und anderen Freizeiteinrichtungen wieder deutlich geringer. Die Beschneiung benötigt beispielsweise pro Skifahrer in etwa 4 Kilowattstunden pro Tag. Das ist so viel, wie Sie an Energie benötigen, wenn Sie mit Ihrem Fahrzeug 5 Kilometer fahren.
Das heißt, An- und Abreise fallen da mehr ins Gewicht. Muss ich darauf achten, dass das Auto ordentlich voll ist mit Leuten, die ich dann mitnehme?
Das ist tatsächlich entscheidend. Also gemeinsam, das gilt aber für alle Freizeit-, Sport- und Tourismusformen. Wir müssen schauen, dass wir im Mobilitätsbereich die Autos richtig voll bekommen. Ja, dass wir die öffentlichen Verkehrsmittel benutzen, also anreisen auch mit der Bahn oder dass wir im Verein mit dem Bus gemeinsam fahren, das ist entscheidend für die Bilanz im Verhältnis zu vielen anderen Fragestellungen vor Ort.
Was ist denn am Skitourismus sonst noch aus ökologischer Sicht problematisch?
Also wir haben ja sozusagen eine Stagnation, das heißt, wir werden in Zukunft nicht mehr Skigebiete haben, haben eigentlich kaum oder fast keine Neuerschließungen außer Zusammenschlüsse größerer Gebiete. Insgesamt geht die Anzahl an Gebieten zurück, aber gleichwohl müssen wir im Einzelfall vor Ort, am Standort selbst, diese Eingriffe, die dort getätigt werden, also im Rahmen Bau von technischen Beschneiungsanlagen oder im Pistenbereich oder so, müssen wir einfach ökologische Rahmenbedingungen auch berücksichtigen. Das ist bei der Beschneiung das Thema Wasserbedarf und Energiebedarf, das muss geprüft werden, dass dort keine Schäden entstehen oder dass wir eben auch nur dort beschneien, wo wir keine Natur und Landschaft sozusagen schädigen.
Gibt es denn eigentlich auch positive Effekte des Skisports? Ich erinnere mich an ein Skigebiet, in das ich häufiger gefahren bin. Da wurde zum Ende der Saison der ganze Schnee von Walzen auf den Gletscher draufgeschoben, damit der Gletscher eingepackt ist, über den Sommer nicht ganz so sehr schmilzt wie sonst. Hat das einen positiven Effekt?
Ja, also tatsächlich ist die Erwärmung im Sommer im Berggebiet höher als die im Winter. Wir haben im eigentlichen Kernwinter eben hier noch keine Probleme, aber es gibt tatsächlich ein paar positive Effekte im Wintersport. Nehmen Sie nur mal die Piste, die wir an sich jetzt eher negativ beschreiben würden. Sie führt aber dazu, dass sehr, sehr viele Menschen auf begrenztem Raum ihren Sport ausüben und damit ist die Flächeninanspruchnahme und die Lenkungsmöglichkeit, wo ich das mache, natürlich optimal. Wir haben etwas weniger als 1% der Alpenfläche nur in wintersportlicher Nutzung. Da haben wir im Sommer wesentlich größere Probleme. Aber in der Gesamtbilanz ist Wintersport natürlich Wirtschaften am Berg. Wir haben einen hohen Energie- und Wasserbedarf, wie im Übrigen in allen anderen Wirtschaftsformen, auch in der Landwirtschaft auch.
Gibt es bestimmte Skigebiete, die ökologischer sind als andere?
Ja, es gibt Gebiete, die beispielsweise den Prozentanteil der beschneiten Fläche bewusst reduzieren und einfach, ich sage jetzt mal, nur ein Drittel der Flächen beschneien, wo sie neuralgische Punkte haben, wo sie eine gewisse Schneesicherheit auf begrenzter Fläche darlegen. Aber es gibt auch schon erste Gebiete, die wollen in den nächsten Jahren komplett energieautark werden und völlig selbstversorgende Organisation. So haben wir jetzt im Beschneiungsbereich nahezu 100% schon grünen Strom im Einsatz. Also alle Betreiber sind eigentlich auf diesem Weg und sehen das als Herausforderung für die nächsten Jahre.
Ralf Roth, Leiter des Instituts für Natursport und Ökologie an der Deutschen Sporthochschule in Köln. Er sagt, An- und Abreise beim Skiurlaub sind ökologisch viel schlimmer als zum Beispiel die Schneekanonen.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag, immer zwischen 18 und 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.